Ja, liebe Gemeinde, schön euch wiederzusehen. Ihr habt die erfreuliche Nachricht gehört. Ich bin Papa geworden und meine Frau ist Mutter geworden. Deshalb ist sie gerade zu Hause und erholt sich etwas mit dem Baby. Aber ihr werdet Jedaya auf jeden Fall noch kennenlernen. Lasst uns einfach noch mal kurz beten. Ich habe heute eine Schriftstelle mitgebracht, aber bevor wir diese Schriftstelle hören, lasst uns einfach noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir, Herr, für diese Gemeinde. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Und ich bete Gott, dass du heute zu deiner Gemeinde sprichst, dass du in die Herzen hineinsprichst, zu jedem Einzelnen, der heute hier ist, ob es zum ersten Mal ist oder schon beständig. Ich bete Gott, dass du jeden heute nochmal berührst, in Jesus Namen. Amen. Ich habe heute eine Schriftstelle mitgebracht aus Philippa, Kapitel 4, ab Vers 11 bis 13. Ich lese das mal ganz kurz vor. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Satt sein und hungern. Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, gibt es ein Geheimnis der Zufriedenheit? Hast du dich schon mal in deinem Leben gefragt, bin ich eigentlich in meinem Leben zufrieden? Weil diese Frage bewegt Menschen seither. Egal in welche Zeitgeschichte wir hineinschauen, egal in welche Epoche, der Mensch hat sich schon immer diese Frage gestellt, was ist eigentlich Zufriedenheit und bin ich zufrieden? Jeder Mensch wünscht sich ein Leben, in dem er sagen kann, ich bin zufrieden und es ist gut so, wie es gerade ist. Und doch erleben wir oft etwas anderes in unserem Leben. Da muss vielleicht der erste Sturm kommen, da muss vielleicht die erste Krankheit kommen, die wir erleben, vielleicht ein finanzieller Bruch, gerade in unseren Hochphasen, wo wir gerade gute Finanzen haben und plötzlich erleben wir finanziellen Mangel. Und plötzlich kann das so schnell sein, dass wir uns nicht mehr zufrieden fühlen. Und kaum ist ein Wunsch erfüllt, entsteht schon oft bei uns Menschen der nächste. Was kann ich als nächstes erreichen, damit ich vielleicht doch noch mehr zufrieden bin? Und unsere Welt, in der wir leben, unsere Gesellschaft, die predigt uns das förmlich. Du brauchst ein größeres Haus, du brauchst noch ein Auto, du brauchst vielleicht noch mehr Geld, du brauchst noch viel mehr Urlaub statt Arbeit, Ist ja gut, Urlaub zu haben. Ich habe auch gerade Elternzeit, Mehr Erfolg, mehr Anerkennung, mehr Sicherheit. Und die Botschaft lautet, wenn du nur noch ein bisschen mehr hast in deinem Leben, dann vielleicht hast du die Bergspitze der Zufriedenheit erlangt. Aber stimmt das wirklich? Fragt euch das mal wirklich. Also ihr seid in einem bestimmten Punkt in eurem Leben angekommen und seid zufrieden. Und was passiert oft bei uns Menschen? Wir wollen direkt vielleicht das nächste erreichen, damit wir uns noch zufriedener fühlen. Wenn das wahr wäre, müssten die reichsten Menschen die zufriedensten sein. Aber tatsächlich ist das nicht so. Die erfolgreichsten Menschen oder die bekanntesten Menschen sind auch nicht die zufriedensten Menschen. Doch wir erleben immer wieder das Gegenteil. Auch berühmte Persönlichkeiten. Da muss man nur mal Richtung Hollywood schauen. Da sind die Menschen vielleicht sehr, sehr bekannt. Aber sie kämpfen vielleicht mit anderen Süchten. Mit Drogen oder mit Alkoholkonsum und vieles mehr. Und sie fühlen sich am Ende einsam, fühlen sich vielleicht alleine. Dabei haben sie doch viel Geld, dabei sind sie doch nach außen hin sehr erfolgreich. Und trotzdem gibt es vielleicht diese innere Leere oder diese Sinnlosigkeit. Es gibt eine interessante Studie vom Global Flourishing Study aus dem Jahr 2025. Fand ich ganz interessant, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Da wurden 200.000 Menschen befragt. Das war eine Studie, eine internationale Studie. 22 Länder waren mit inbegriffen. Und das Ergebnis, um es kurz zu machen, das Ergebnis dieser Studie war, Menschen blühen nicht durch mehr Besitz auf, sondern, was macht einen Menschen tatsächlich zufrieden? Tragfähige Beziehungen, Sinn im Leben, dass man weiß, okay, da gibt es etwas Höheres und vor allem Vertrauen. Vertrauen, eine wichtige Basis auch für uns Christen. Das ist ein wichtiges Wort, Vertrauen. Und genau darüber schreibt Paulus. Unser Predigttext steht am Ende des Philipperbriefs. Und dieser Brief wird auch Freudenbrief genannt. Finde ich ganz interessant, weil Paulus sitzt da gerade im Gefängnis. Und dieser Brief heißt Freudenbrief. Paulus bedankt sich bei der Gemeinde in Philippi für ihre Unterstützung, weil das war eine der Gemeinden, die ihn unterstützt haben auf seine Missionsarbeit. Er hatte 3 große Missionsreisen und wurde von dieser Gemeinde immer wieder auch unterstützt. Und oft hat er bei anderen Gemeinden auch gesagt, hey, ich möchte diese Gabe nicht annehmen, beispielsweise bei den Korinthern. Also bei Paulus sehen wir, er war nicht irgendwie geldgierig. Er wusste, was es heißt, viel zu haben. Er wusste aber auch, was es heißt, wenig zu haben. Und genau das schreibt hier Paulus. Paulus freut sich darüber. Er ist dankbar für diese Liebe der Gemeinde, aber gleichzeitig macht er etwas deutlich. Er sagt sinngemäß, ich freue mich über eure Hilfe, aber ich bin nicht deshalb zufrieden, sondern ich bin deshalb zufrieden, weil ich Jesus habe. Und genau das fehlt, denke ich, oft vielen Menschen, auch heute in Deutschland. Wir sehen uns nach echter Zufriedenheit, wir sehen uns nach echter Erfüllung im Leben und viele Menschen verpassen heute aber Stück weit auch diesen echten Jesus. Paulus spricht von einem Geheimnis, das er im Laufe seines Lebens gelernt hat. Und dieses Geheimnis möchte auch Gott uns heute zeigen durch die Schrift. Der erste Punkt ist, das Geheimnis der Zufriedenheit muss gelernt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wusstet. Ja, das war auch für mich interessant, als ich das so gelesen habe. Das ist mir ganz neu aufgefallen. Paulus sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. In anderen Worten heißt es hier, Zufriedenheit kann man auch lernen. Und Paulus, ihr müsst euch vorstellen, dieser Paulus war ja davor Saulus, ein Christenverfolger im 1. Jahrhundert, hat Christen systematisch verfolgt und getötet. Also er war kein Christenfreund. Später wird er aber derjenige, der die Christen liebt, der die Christen erbaut, der die Christen ermahnt und auf seine Missionsreise rund um das Mittelmeer Kirchen gründet. Und er sagt, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Und dieses Wort gelernt fällt sofort auf. Auch mir ist das sofort aufgefallen, als ich das gelesen habe. Okay, Paulus sagt, er hat hier was gelernt. Paulus sagt also nicht, so war ich schon immer. Ich meine, er war ein sehr bekannter Pharisäer, bevor er Christ wurde. Er hatte Status, er hatte Ansehen in seiner Zeit. Er sagt auch nicht, das fällt mir leicht. Nein, er sagt, ich habe gelernt. Das bedeutet, Zufriedenheit fällt nicht einfach vom Himmel herab. Sondern Zufriedenheit ist etwas in unserem Leben, was wir auch lernen dürfen. Sie wächst in unserem Leben, gerade auch durch Herausforderungen. Sie reift, wenn wir manchmal gereibt werden, also Reibungsmomente haben. Manchmal auch in der Gemeinde mit Geschwistern, manchmal auf der Arbeit mit Arbeitskollegen, manchmal im Freundeskreis, manchmal in der Beziehung. Aber es reift. Sie entsteht auf dem Weg mit Gott. Und viele Menschen meinen, Zufriedenheit ist eine Frage der Persönlichkeit. Manche sind eben zufrieden, manche vielleicht nicht. Aber Paulus sagt hier etwas anderes. Ich musste es lernen. Und auch ich, wenn ich jetzt so mein Leben reflektiere, ich bin jetzt 34, ja, und wenn ich jetzt so überlege, ja stimmt, auch ich musste in meinem Leben immer wieder lernen, zufrieden zu sein mit Momenten im Leben, wo ich vielleicht gedacht habe, Gott, warum lässt du das in meinem Leben zu? Oder warum muss ich gerade genau das erleben? Und diese Frage stelle ich mir vielleicht in der jetzigen Zeit, also heute vielleicht nicht mehr so intensiv wie vor 5 oder 6 Jahren. Weil ich an einem bestimmten Momentum in meinem Leben gelernt habe, was es auch zufrieden zu sein bedeutet, wenn ich nicht gerade alles habe, was ich haben will. Wie hat das Paulus gelernt? Darum geht's. Nicht in einem ruhigen und bequemen Leben, sondern mitten in Schwierigkeiten. Er hat es mitten in der Schwierigkeit erlebt. Und auch in der deutschen Geschichte gibt es solche Vorreiter. Ja, auch in der DDR gab es einen sehr starken Prediger, der sich dafür eingesetzt hat, dass das Evangelium gepredigt wird. Und so gab es etliche, ja, ihr erinnert euch beispielsweise auch an Wilhelm Busch, der hatte auch nicht unbedingt ein einfaches Leben, oder der Bibelschmuggler, da gibt es so verschiedene Persönlichkeiten, die haben es immer wieder durch Schwierigkeiten erlebt, was es heißt, zufrieden zu sein im Herrn. Als Paulus diese Worte schreibt, sitzt er im Gefängnis. Er weiß nicht, wie sein Prozess ausgehen wird und sagt trotzdem, hey, ich habe es gelernt. Er kennt Schmerzen, er kennt Ablehnung, er kennt Unsicherheit, er kennt auch die Einsamkeit. Er weiß, was es heißt, alleine zu sein, getrennt von Menschen, getrennt von Freunden, getrennt von Mitarbeitern. Er kennt es. Und in 2. Korinther 11 zählt Paulus seine Leiden auf. Um es mal kurz zu erwähnen, er nennt unter anderem Schläge, Gefängnisse, Schiffbruch, Hunger, Durst und viele Gefahren. Und trotzdem kann er sagen, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Warum? Weil Gott ihn begleitet hat durch die Schwierigkeiten in seinem Leben. Und genauso bin ich mir sicher, dass du auch vielleicht Momente in deinem Leben hattest, wo du weißt, das war so schwer und ich weiß gar nicht, wie ich da rausgekommen bin. Aber es war die Gnade Gottes. Es war Gott, der dich durchgetragen hat. Es ist Gott gewesen, der ein mitleidender Gott ist, der dich begleitet hat. Und das ist unser Gott. Er ist ein mitleidender Gott. Er ist ein Gott, der uns durchträgt, der uns nicht verurteilt, der uns immer wieder Dinge beibringt. Manchmal schmerzt es auch. Manchmal schmerzt es auch, ihr wisst, wenn man beispielsweise so einen Stein meißelt, ja, da klopft man ein bisschen immer was weg. Und genauso ist es manchmal auch in unserem Leben. Gott bringt uns das immer Stück für Stück bei, was das heißt, in ihm allein zufrieden zu sein. Manchmal verändert Gott nicht sofort unsere Lebenssituation, aber er verändert unser Herz. Ich hätte mir auch gewünscht, ja, ich sage euch das mal so, ja, ich hätte mir auch vielleicht gewünscht, dass ich in einer christlichen Familie groß werde. War das bei mir der Fall? Nein. Eher das Gegenteil. Ja, ich bin im Hinduismus aufgewachsen, meine Verwandten waren absolut dagegen, mein eigener Vater war dagegen, später hat er sich ein bisschen geöffnet. Und es war mit 16, im Jugendalter war das schon für mich ein Leidensweg, wo ich dann immer wieder so zu Jugendgottesdiensten gegangen bin. Ja, ja, ihr müsst euch das mal vorstellen, ein ehemaliger Hindu geht zu einem ersten Jugendgottesdienst, was er noch nie kannte. Ja, das hieß damals in Bre. Da bin ich aufgewachsen, die haben das Jut-Treff genannt, also Jugendtreffen. Und dann bin ich da hingegangen und alle waren so glücklich. Wisst ihr, was ich meine? Alle waren glücklich, so wie die Christen halt sind, glücklich, freudig im Herrn. Spielen Dart, spielen Schach, essen danach Chips, singen ein paar Lobpreislieder. Und ich denke mir so, hey, warum habe ich das nicht? Warum habe ich nicht so ein christliches Umfeld? Warum muss ich mich ganze Zeit mit irgendwelchen Götzen beschäftigen, den ich absagen muss, wo ich sagen muss, nein, ich glaube an Jesus. Und dann kommen Verwandte und sagen zu mir, du gehörst nicht mehr zu mir. Und versteht ihr, das ist ein Privileg, was viele Christen heute haben. Sie wachsen in einem christlichen Elternhaus auf und halten das manchmal für selbstverständlich. Sie hören die Worte der Bibel und denken, habe ich schon immer gehört. Aber das ist die Wahrheit. Jesus selber sagt, sein Wort ist die Wahrheit in Johannes 17. Und das heißt, einige Menschen müssen manchmal durch solche Probleme erstmal gehen, bis sie erstmal begreifen, ja, auch bei Christen. Ich kenne ja auch viele, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind. Auch sie müssen manchmal erstmal durch Stürme gehen, bis sie wieder verstehen, ach stimmt, ich hatte ja einen Kindergottesdienst, das war ja so ein Segen. Ich kann wie ein verlorener Sohn zu Jesus kommen. Und manchmal brauchen wir Menschen auch solche Momente. Und ich denke, meine Lebenssituation, dass ich in einer nicht christlichen Familie aufgewachsen bin, hat dazu beigetragen, dass Gott sehr tief an meinem Herzen arbeiten konnte. Und Paulus ist ja auch so ähnlich gewesen. Er ist ja auch nicht in einem christlichen Setting erstmal groß geworden. Er ist in einem nicht-christlichen Setting groß geworden. Und später erkennt er, Jesus ist real. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Ihm gebührt die Ehre. Ihn soll ich also predigen. Und als er dann so zu der ersten Gemeinde gegangen sind, was meint ihr, wie waren sie so drauf? Die haben ihn nicht sofort aufgenommen. Natürlich hatten die erstmal noch Skepsis. Das war doch dieser Mörder, der die Christen verfolgt hat. Den können wir doch nicht in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Und Gott sei Dank hatte Paulus einen guten Freund namens Barnabas, der Ermutiger. Der hat ihn aufgenommen. Der hat diesen Paulus den Christen vorgestellt und meinte, der gehört zu uns. Er ist ein Christ, sein Zeugnis spricht für sich. Und genau dieses Zeugnis versucht dieser Paulus jetzt der Gemeinde in Philippi weiterzugeben. Der zweite Punkt, das Geheimnis der Zufriedenheit, ist unabhängig von Umständen. Paulus schreibt weiter, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Satt sein und hungern, Überfluss haben und Mangel leiden. Das heißt, dieser Paulus kennt beide Seiten. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal hier in Deutschland gehungert habt. Jemand schon mal ein bisschen Mangel gehabt an Brot, an Milch, an Grundnahrung, an Eier. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben diese Segnung. Ja, wir haben diese Segnung. Für uns ist das so selbstverständlich. Aber wenn man mal rausfährt, man muss nicht unbedingt irgendwo, ja, man kann einfach mal irgendwo rausfahren und dann mal so vielleicht 2 Tage fasten und dann wird man überlegen, ja, was es bedeutet, dieses Hungergefühl vielleicht mal zu haben. Und wenn man vielleicht in anderen Ländern unterwegs ist, dann merkt man auch so, okay, die haben da vielleicht nicht alles, aber sie sind irgendwie zufrieden. Die sind irgendwie glücklich, die sind happy. Dabei haben die vielleicht nicht 3 warme Mahlzeiten. Warum sind diese Menschen so glücklich? Liegt das vielleicht daran, was hier Paulus lehrt? Weil Gott da ist. Er kennt Zeiten des Überflusses, er kennt Zeiten des Mangels, er kennt Erfolg, er kennt Niederlagen. Er kennt offene Türen, er kennt aber auch verschlossene Türen. Wo es heißt, Paulus, geh nicht dorthin, wo der Heilige Geist zu ihm spricht. Das heißt, er war immer wieder sensibel für die Stimme Gottes. Er kennt Menschen, die ihn herzlich aufnehmen. Er kennt Menschen, die ihn verfolgen, die ihn verspotten, die ihn verlästern. Und gerade deshalb sind diese Worte auch für uns heute so wichtig. Vielleicht erlebst du das auch in deinem Leben. Du hast Annahme erfahren, du hast Ablehnung erfahren. Du hast Erfolg erlebt in deinem Leben, aber du hast auch Niederlagen erlebt. Du hast freudige Momente gehabt, aber du hast auch Krankheiten gehabt. Und er sagt, egal in welcher Lebenssituation du dich befindest, Jesus ist da. Er behauptet nicht, dass Christen vor Schwierigkeiten bewahrt bleiben. Das ist ja auch ein ganz großer Trend heute. Komm zu Jesus und dann bist du der glücklichste Mensch auf Erden. Komm zu Jesus und dann wird alles gut. Komm zu Jesus und dann wirst du reich. Ja, du wirst reich in Christus. Das heißt nicht, dass du unbedingt der reichste Mensch wirst. Ja, du wirst reich in Jesus allein. Und das Evangelium fordert uns manchmal heraus, Dinge auch mal liegen zu lassen, Jesus nachzugehen. Er weiß, dass das Leben wechselhaft ist. Ja, wenn ich heute sagen kann, okay, ich bin der Erste aus meiner Familiengeneration, der ein christliches Kind erziehen darf, ja, das ist Geschichte. Das ist Geschichte, die Gott schreibt. Und ihr müsst euch davor vorstellen, davor hat meine Familie oder meine Generation davor nur Götzen angebetet. Und heute bin ich der Erste aus meinem familiären Stamm, der sagt, ich bete einen lebendigen Gott an und mein Sohn wird hoffentlich frühzeitig diesen Jesus kennenlernen. Das ist mein größtes Ziel, dass mein Sohn frühzeitig Jesus kennenlernt. Das heißt, in unserem Leben können Dinge passieren, wo wir uns fragen, Gott, warum passiert das? Aber Gott tut etwas ganz tief in uns. Vielleicht der Verlust eines geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit, du bewirbst dich durchgehend, aber du findest keine Arbeit. Und du fragst dich, Gott, wie soll ich da zufrieden sein? Heute höre ich diese Predigt, ich soll zufrieden sein. Ich bin arbeitslos, ich habe Enttäuschung erlebt, wie soll das gehen? Und Paulus sagt hier nicht, ich bin zufrieden, weil alles gut ist, sondern er sagt, ich bin zufrieden, obwohl nicht immer alles gut ist. Und genau daran erinnert uns auch der Psalmist David. Er sagt, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte. Nicht meine Arbeitsstelle ist mein Hirte. Nicht das, was von außen herkommt, ist erstmal mein Hirte, sondern der Herr ist mein Hirte. Ja? Der Herr, Gott allein. Und wenn wir wissen, der Herr ist mein Hirte und er tröstet mich, er trägt mich, er ist dabei. Und auch wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Und das gibt Zufriedenheit, das gibt Hoffnung. David sagt hier nicht, ich gehe hier nicht durch das Tal, sondern er sagt, selbst wenn ich durch das Tal gehe, bist du da. Und genau das hat Paulus gelernt. Der dritte Punkt, das Geheimnis der Zufriedenheit, liegt in der richtigen Ausrichtung. Damit kommen wir zur entscheidenden Frage. Ja, wonach richtest du dein Leben? Wonach richtest du dich morgens auf, wenn du aufstehst? Wenn du morgens aufstehst und du weißt, hey, dieser Tag ist von Gott gegeben, geschenkt, ist Gnade, pure Gnade. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und du stehst auf, wie ist deine Ausrichtung? Wie ist dein Mindset? Weißt du, entweder du kannst die Herrlichkeit Gottes sehen, wie Gott alles geschaffen hat, dass er dir Lebensatem gegeben hat, und du stehst morgens auf und deine Gedanken sind schon düster und verstaubt und trocken. Und deshalb ist es so wichtig, schon morgens sein Herz auf das auszurichten, was wirklich zählt. Daran erinnert Jesus im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Also Jesus verweist auf die Natur in diesem Kontext. Die Vögel des Himmels sehen und ernten nicht, und doch versorgt Gott sie. Genau in diesem Kontext sagt das Gott. Die Lilien auf dem Feld arbeiten und spinnen nicht, und dennoch kleidet Gott sie schöner als den König Salomos, heißt es dort. Das heißt, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, dürfen wir wissen, dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, ist auf meiner Seite. Mit das alles meint Jesus auch nicht die Dinge über, mit alles meint er jetzt auch nicht in dem Sinne, dass er jeden Wunsch von uns wie so ein Genie erfüllt, ja? Gott ist nicht so ein Wunschautomat, wo wir ein bisschen Geld reinschmeißen und danach spuckt er alles raus. Habe ich, glaube ich, ja auch schon mal gesagt. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Bild. Sondern mit alles ist damit gemeint, dass Gott uns die notwendigen Dinge zum Leben bereitstellt. Und warum sagt das Jesus? Er sagt, es ist erstmal wichtig, die Prioritäten in unserem Leben zu ordnen. Manchmal kommen die geistlichen Dinge, ja, beispielsweise Gottesdienst, Bibellesen, Gebetskreis, Hauskreis, das eben, was man so anbietet, meistens irgendwie ganz am Ende von den To-Dos. Und alles andere ist ganz weit oben. Und ich denke mir jedes Mal, wenn wir als Christen diese Bereitschaft, diesen Fleiß, unsere Zeit in das Reich Gottes investieren, was würden wir alles mit Gott erleben? Er fordert seine Zuhörer auf, Gott nicht an den Rand ihres Lebens zu stellen, sondern das Reich Gottes soll Mittelpunkt sein. Das heißt, an deiner Schule, wo du bist, an der Uni, wo du bist, überall, wo du im Leben bist, gestellt bist. Egal, ob du gerade viel Geld hast, wenig Geld hast, dass du weißt, hey, es geht um das Reich Gottes. Er ruft die Menschen unter anderem zum Vertrauen auf durch diesen Vers aus Matthäus 6. Jesus möchte nicht, dass die Menschen von Sorgen gequält werden, weil er weiß, Sorgen können Menschen so stark beeinflussen, dass ihre Seele am Ende krank wird. Er lädt sie ein, darauf zu vertrauen, dass Gott allein ihr Versorger ist. Ich meine, Gott hat sie ja auch damals schon versorgt, das Volk Israel, mit Manna und mit allem anderen, was sie brauchten, mit Kleidung. Und genau diesen Gott ehren wir. Die Gerechtigkeit zu suchen. Mit seiner Gerechtigkeit ist ein Leben gemeint, das sich nach Gottes Willen richtet. Nicht unbedingt nach meiner Definition, was ich über Gerechtigkeit verstehe oder was ich damit in erster Linie verbinde, sondern immer mich zu fragen, hey, was ist nach Gottes Maßstäben Gerechtigkeit? Und das finde ich in seinem Wort. Und wenn ich Zeit verbringe in seinem Wort, dann fällt es mir einfacher, nach diesen Prinzipien zu leben. Weil Jesus weiß, wie schnell unser Herz an falschen Dingen hängt. Zum Beispiel an Besitz, an Anerkennung, an Sicherheit. Deshalb sagt er, zuerst das Reich Gottes und alles andere kommt hinzu. Und Paulus hat dieses Prinzip nicht nur gehört, er hat es gelebt. Philipper 3,8, davor schreibt Paulus, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Also in anderen Worten sagt er, in anderen Übersetzungen steht das auch wortwörtlich so, ich erachte alles andere für Dreck. So, gib mir Jesus und nimm alles weg. Und das ist schon ein ziemlich krasses Statement, finde ich. Früher suchte Paulus seine Sicherheit in seiner Herkunft, seiner Religiosität. Und jetzt sagt er, es gibt mir Jesus und das reicht. Christus ist sein größter Reichtum geworden. Und genauso dürfen wir uns heute fragen, ist Jesus für mich genug? Ist Jesus für mich wirklich genug? Der vierte Punkt, das Geheimnis der Zufriedenheit ist in der Kraft Jesu Christi. Weil Paulus sagt hier in Vers 4, 13, Kapitel 4, in Vers 13, den sehen wir ja oft so auf Tassen, Kalender, Postkarten, vielleicht auf Instagram, Facebook. Ja, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Und Paulus meint damit nicht irgendwie so dieses grenzenlose Erlebnis mit Gott, dass wir ganze Zeit Erfolge haben über Erfolge, sondern Paulus sagt, egal was ich erlebe, egal ob ich Hunger erlebe oder ob ich satt bin, ich kann in allem, was ich erlebe, zufrieden sein durch Gott. Ich kann in jeder Lebenslage bestehen, weil Christus mir die Kraft dazu gibt. Und ich weiß, das ist einfach so, das zu hören. Es ist vielleicht auch einfach, diese Dinge so zu predigen. Aber gerade wenn das Leben uns herausfordert, bin ich zufrieden in Gott. Bin ich zufrieden in Gott. Und wenn wir diese Zufriedenheit erleben, dann haben wir etwas Frieden. Ja, zufrieden. So, wir haben Frieden durch Gott, in Christus. Einen echten Frieden. Nicht den Frieden, den die Welt uns gibt, sondern einen Frieden, den Gott uns gibt. Es geht also weniger um, ich kann alles schaffen und mehr um, ich kann alles ertragen und bewältigen durch den, der für mich das Kreuz getragen hat. Am Berg von Golgatha für die Vergebung meiner Sünden. Und das hat Jesus für uns getan. Er ist gestorben, er ist auferstanden und hat gesagt, du darfst zu mir kommen. Und Jesus schenkt uns Kraft, wenn wir schwach sind. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr schwach seid und ihr lest plötzlich in der Bibel oder ihr hört plötzlich ein Lobpreislied oder ihr sprecht vielleicht mit einem gläubigen Christen, ja, oder hier vielleicht mit einem Ältesten oder mit eurer Ehefrau oder wie auch immer, mit der Oma, weiß ich nicht. Ja, aber plötzlich merkt ihr, da ist Gott am Agieren. Er möchte nicht, dass ich schwach durch das Leben gehe, sondern er möchte, dass ich stark bin in Christus. Und manchmal nehmen wir uns das als Vorwand. Ja, wir sagen immer wieder, ja, ich bin schwach, ich bin so ein kleiner Jammerlappen. Und ja, wir sind an sich auch erstmal schwach. Wir sind Sünder, die Rettung brauchen. Aber Jesus möchte nicht. Ja, ich möchte nicht, dass später mein Sohn die ganze Zeit irgendwie so durch die Welt geht. Ja, ich glaube nicht, dass irgendein Vater sich das wünscht. Wenn er ganze Zeit das Baby mit guter Nahrung versorgt. Ich schiebe auch schon ganze Zeit Nachtschichten. Also allen Respekt an alle Väter hier. Ja, ich mache auch ganze Zeit den hier, so mit der Flasche. Das ist schon anstrengend. Ja, und dann möchte ich nicht, dass mein Sohn irgendwann, wenn er ein bisschen größer ist, dann so erniedrigt durch das Leben geht. Sondern wir wünschen uns doch, dass unsere Kinder stark sind. Und genau das wünscht sich Gott auch für uns. Dass wir stark sind in ihm. Weil er schenkt Hoffnung, wenn wir keinen Ausweg sehen. Er schenkt Frieden, wenn unser Herz unruhig ist. Und genau das sagt Jesus. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In der Welt kann vieles passieren. Viele böse Dinge können passieren. Das erleben wir gerade auch in verschiedenen Bereichen. Auch gerade durch die Fußball-WM haben wir das erlebt. Ja, es ist noch nie passiert in der Geschichte. Trump ruft auf einmal Infantino an und sagt, ja, nimm bitte die rote Karte weg. Ja klar, mach ich. Ja, das ist noch nie vorgekommen in der Fußballgeschichte. Ja, und ihr merkt ihr, wie böse eigentlich unsere Welt ist. Wie Macht eigentlich auch manipulieren kann. Ja, und Jesus hatte so viel Macht, er hatte alles und war immer jemand, der Menschen geliebt hat und gedient hat. Und genau dieser Jesus verspricht uns in erster Linie nicht einfach so ein leichtes Leben, sondern er sagt, ihr Lieben, Nachfolge kostet immer etwas. Er verspricht uns seine Gegenwart und darin liegt das Geheimnis der Zufriedenheit. Und das habe ich in meinem Leben lernen dürfen. Ich habe gelernt, was es heißt, in Gott zufrieden zu sein, egal ob ich Höhen, Tiefen erlebe, egal ob ich gerade wenig habe oder viel Geld, beides habe ich erlebt. Ja, es ist, am Ende ist das egal. So, man weiß, Jesus ist da und das ist die Hauptsache. Der letzte Punkt, das Geheimnis der Zufriedenheit verändert unser Leben. Und das ist Jüngerschaft. Unser Leben mit Jesus, wenn wir wirklich mit Jesus unterwegs sind und wir erleben Zufriedenheit und wir wissen, dieser Friede kommt von Gott, dann passiert etwas, wir lassen uns verändern von dem, der uns diese Zufriedenheit schenkt. Daran kann man auch wirklich sehen, ob jemand wirklich mit Jesus unterwegs ist. Verändert sich das Leben dieses Menschen? Oder ist das Leben dieses Menschen immer gleich geblieben, wie es schon immer war? Weil viele können ja auch das Christentum instrumentalisieren für ihre eigenen Zwecke. Ja, das sehen wir gerade auch in der Politik. Das passiert so stark. Ja, irgendwie Jesus, 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 aber am Ende so, ja, zeig mir dein Produkt, zeig mir das Ergebnis, da ist dann wieder wenig Jesus. Ja, also Jesus ist nicht ein Mittel zum Zweck, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Christus unsere Zufriedenheit ist, dann verändert er unseren Alltag. Wir müssen uns nicht immer ständig mit anderen vergleichen. Jeder läuft auf seiner Rennbahn und wir wissen, hey, ich gönne es dem Bruder, ich gönne es dieser Schwester, aber Gott hat auch für mich einen Weg und diesen Weg möchte ich gehen. Und Paulus schreibt an einen jungen Mitarbeiter, was wirklich ein großer Gewinn ist und was echte Zufriedenheit bringt, in 1. Timotheus 6,6. Die Gottseligkeit, aber mit Genügsamkeit, ist ein großer Gewinn. In anderen Übersetzungen steht auch die Gottesfurcht. Ja? Die Furcht des Herrn bringt Zufriedenheit. Und wie viel Zeit verbringen wir vielleicht in unserem Leben damit, darüber nachzudenken, was uns fehlt? Aber vielleicht lädt uns Gott heute ein, unseren Blick zu verändern und zu sagen, mein Sohn, meine Tochter, du darfst zufrieden sein mit mir. Das, was ich am Kreuz getan habe für dich, das gilt dir. Was hat Gott mir heute geschenkt? Ja, ein neuer Tag. Kannst du deinen Tag starten. Was hat dir Gott heute geschenkt? Viele fragen mich manchmal auch, ja, was hat Gott schon für mich getan? Was hat Gott schon für mich getan? Und ich muss sagen, ich hasse diese Frage. Ja, ich hasse diese Frage, weil Gott hat dir diesen Tag geschenkt. Ja, Gott hat dir diesen Tag geschenkt, wo andere Menschen gerade im Kriegsgeschehen sterben. Da passiert so viel auf der Welt. Gott hat dir diesen Tag geschenkt. Und manchmal denken wir sind die Erschaffer dieses Tages. Ja, so, aber Gott ist Schöpfer und wir dürfen uns an ihn genügen. Wir dürfen sagen, Gott, danke. Ein Zuhause. Ja, das sind so diese materiellen Dinge, aber auch diese Dinge sind dankbar anzunehmen. Und jetzt, ja, wenn man sich fragt, was hat Gott mir denn wirklich jetzt geschenkt? Was schenkt er mir denn jetzt wirklich? Vergebung. Er schenkt dir Vergebung, damit du zufrieden sein kannst. Er schenkt mir Vergebung, damit ich zufrieden sein kann. Er schenkt mir sein Wort, damit ich gesättigt werde in meinem geistlichen Leben. Er schenkt mir eine Gemeinde, damit ich wachsen kann. Und vor allem schenkt er mir aber jemanden. Und zwar ihn selbst. Er schenkt sein Leben für mich, damit ich ein Leben in Ehrfurcht vor ihm leben darf. Und das bringt Zufriedenheit. Und deshalb beachtet kurz diese Reihenfolge. Ja? Wenn Paulus auch weiter schreibt, freut euch alle Zeit, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten mit Gebet vor Gott kund werden, mit Danksagung. Und der Friede Gottes wird euren Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus. Und jetzt diese Reihenfolge ist sehr wichtig. Paulus sagt nicht, es verschwinden alle Sorgen, dann kommt der Friede. Nein, er sagt, mitten in den Sorgen dürfen wir zu Gott kommen. Mitten in den Sorgen dürfen wir danken. Und das ist schwer. Aber das ist Glaube. Mitten in den Sorgen, mitten in der Krankheit, mitten in dem Verlust. Gerade da sich ganz bewusst zu entscheiden, ich bete Gott an. Das zeigt nochmal Beständigkeit. Und das sehe ich hier bei Paulus. Das ist ein Geheimnis der Zufriedenheit. Das heißt, Paulus ermutigt hier die Gemeinde. Er sagt, egal was ihr erlebt, ich habe gewisse Dinge auch erlebt, Überfluss, Mangel, aber seid zufrieden in Gott allein. Und dieser Gott schließt keinen Menschen aus. Dieser Gott lädt alle Menschen ein, in ihm zu sein und vor allem mit ihm unterwegs zu sein. Es geht nicht nur um eine einmalige Entscheidung, ich habe Jesus angenommen, sondern bist du täglich mit diesem Jesus unterwegs. Und das schenkt wahre, echte Zufriedenheit. Gottes Segen. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir, Herr, für dein Wort. Und ich bete Gott, dass jede Saat, die heute gesät wird, Herr, auf guten Boden fällt, Frucht bringt, auch hier im Bergisch Gladbach, dass du große Dinge tust, Herr. Und wir wollen dir unser Leben anvertrauen. Danke für dein Werk am Kreuz. Danke, dass wir dieses Geschenk annehmen dürfen. In Jesus' Namen. Amen.